tun,
Wow,
Porsche,
im
ne?
Moment, wo du in dritten und vom vierten Fallnet auseinanderkennen kannst, dann warst du tendenziell kann Südtirol sehr
Tendenziell
gut
bist
in
sehr nah
Frage
dran, ja.
kommen.
Okay, ja. An alle Grape Dudes da draußen, hier gibt's Wein auf die Ohren.
Du bist im Wein-Podcast mit Felix
und Patrick und Rainer.
Cheers!
Neue Folge, neues Glück. Patrick, wir haben die 52. Folge hiermit überschritten.
Und wow, das ist das erste Jahr, gell, mit 52. 52
das
Wochen.
Das erste Jahr. Das 52 Wochen, ja, ganz konstant. Wir haben ja mal eine kurze Pause dazwischen gehabt.
Wir haben die Lesepause gehabt, genau.
Du hast die recht. Lesepause. Und wir überschreiten ja nicht nur die 52. Folge, sondern wir überschreiten ja auch eigentlich, wann diese Folge rausgeht, das 50. Lebensjahr des Patrick Uccellis. Also gratulieren tue ich mir noch nicht, weil jetzt ist es noch vor deinem Geburtstag und vor dem Geburtstag gratulieren bringt ja, wie sagt man, im Volksmund Unglück.
Aber wir könnten ja in der Zukunft gratulieren.
Wir gratulieren auch in die Zukunft eine. Also im Grunde genommen jeder, der sich die Folge anhört, Patrick ist 50 Jahre alt geworden. Auch wenn man es ihm nicht anhört, es hat doch
Stimmt.
stattgefunden. Vielleicht in der nächsten Folge hört man es.
Wir verwenden gute Filter und gute Kompressoren. Gell?
Ja, wenn die Geburtstagsfeier zu exzessiv geworden ist, wird man es auch im Nachhinein noch hören. Aber ja, Patrick, wir haben uns heute mal die Ehre gegeben. Wir haben niemanden eingeladen. Wir machen eine ganz smoothe Folge zu zweit.
Ja.
So wie der Ursprung dieses
Ursprungs
Back to the Roots eigentlich gewesen ist. Und wir lassen mal so ein bisschen, ja, Revue passieren ist vielleicht blöd, aber wir schauen mal ein bisschen in das laufende Weinjahr rein. Und vielleicht beginnen wir einfach mit deiner Weisheit. Du bist jetzt ja ein halbes Jahrzehnt, plötzlich ein halbes Jahrhundert alt. Und
Ein halbes Jahrhundert.
Und vielleicht bringst du einfach, starten wir einfach mit der Weisheit. Wenn du so in dein Weinleben zurückdenkst, was ist die Weisheit, die heute an diesem wunderschönen Montag unsere Zuhörer hören sollten?
Die Weisheit ist, dass du nicht weißt, du weißt nicht genau, wo du startest. Und dementsprechend weißt du nicht genau, wo es endet. So, ja. Wenn ich zurückdenke, an mein Weinleben innerhalb von den 50 Jahren, ich bin echt mit richtig ganz, 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 ganz bösen Lambrusco in der 1,5 Liter Flasche, aber richtig amabile Lambrusco, also richtig böse Geschichte. Gestartet und ich weiß heute noch nicht, wo es gelandet ist. Ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung, die noch nicht abgeschlossen ist. Und ich hätte mir nie erwartet, dass man beim Lambrusco eigentlich startet, ehrlich gesagt.
Naja, da ist der Weg ja dann doch schon ein bisschen fortgeschritten, wo du dich jetzt befindest.
Oh ja.
Aber du bist ja eigentlich immer noch im Vollschuss. Also es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, ich sitze jetzt an der Raststation und raste mal auf halbweg, sondern du bist ja eigentlich im Vollschuss. Keller fertig gebaut, Weinterrasse, zweite Saison, Vollgas heuer.
Ja.
Und
Event Location, genau. Das ist
einige Projekte, die was noch dazu kommen.
Ja.
Neuer Verteiler in Italien. Expansion in die externen Märkte und
Schritt für Schritt einfach schauen, ein bisschen in Export, ein bisschen dazu aufzubauen. 2023 war gekennzeichnet durch mit Abhof und Händler bzw. Gastro. Wir haben 85% unserer Flaschen auf dem italienischen Markt einfach verkauft. Natürlich jetzt ab Hof sind nicht als italienische Kunden. Da gibt es natürlich auch viele Touristen, die sich den Wein, keine Ahnung, nach Dänemark, Deutschland, Holland oder wo auch immer die her waren, mitgenommen haben. Aber de facto, der Verkauf ist auf italienischen Grund und Boden erfolgt. Und somit 85% ist im Grunde genommen eine super Ziffer. Es hängt davon immer ab, wie sich gerade der Markt entwickelt. Also früher war es so, dass viele, die wären in die Knie gegangen, um Export aufzubauen. Momentan scheint der Export ein bisschen eher gebremst zu haben. Und natürlich jetzt möchten sie alle gern wieder daheim im Wein verkaufen. Wir peilen eigentlich eine, wie sagt man denn, ja, das ist ein bisschen, ja, wir haben, ich hätte mir da ein paar prozentuelle Anteile für jeden Markt eigentlich vorgestellt und jetzt langsam versuchen wir das einfach aufzubauen.
Ja.
Einfach ein bisschen eine breitere Grundlage, sagen wir so, von Verkaufspartner, ja.
Ja, die Trinkerschicht findet sich ja auch in anderen Ländern und anderen Regionen der Welt, die auf solche Art Weine, wie du sie machst, nicht nur abfahren, sondern interessiert sein, sich sowas in den Keller zu legen oder in die Weinkarte,
genau.
Die Weinkarte holen. Und ja, ich glaube, mit 85% inländischem Markt ist halt echt noch die Luft nach außen schon noch gegeben.
Nein, absolut.
Wenn der Wein überhaupt noch da ist, nicht? Zum Vergeben, das ist noch immer so das Nächste.
Das ist natürlich ein Argument, es hat oft viel mit Zeitpunkten, das ganze Leben hat mit Zeitpunkten und Augenblicke zu tun und ich glaube, der Verkauf beziehungsweise einen bestimmten Markt zu eröffnen oder dass es sich die Möglichkeit ergibt, einen bestimmten Markt zu eröffnen und dennoch auch irgendwie aufzubauen und zu bedienen. Das ist nicht, man kann es planen, aber oft kommt es dann ganz anders, als wie man sich das denken würde. Und ja, das war mir jetzt in den 16 Jahren auch meistens so, dass die Dinge oft ganz anders kommen sein, als wie man sie geplant hätte. Und da drinnen waren meistens die größten Überraschungen, ja, weil man stellt sich Dinge vor und dann kann man sie ganz anders und wenn man dann das rückblickend ein bisschen so beobachtet und betrachtet, dann denkt man sich, ja, war eigentlich perfekt, das war die beste Art und Weise, es ist in der besten Art und Weise erfolgt und das hätte man sich das gar nicht erwünschen können oder gar nicht programmieren können und somit lässt man da, zumindest lasse ich mir dabei immer so den zwar ist vieles, geht durch meinen Kopf an Möglichkeiten, es wird durchgespielt und Möglichkeiten, also da bin ich sehr, man wird es nicht glauben, aber es rattert viel in meinen Kopf. Gleichzeitig lasse ich mir aber immer den kleinen Spalt offen, der Spalt ist immer offen für das Unerhoffte und de facto muss ich sagen, dass meistens das Unerhoffte im Großteil von der ganzen Geschichte irgendwie gestaltet. Ja, das Unerhoffte ist nachher das, was den meisten prozentuellen Anteil dann generiert.
Ja. Wenn wir so ein bisschen die letzten Wochen ein bisschen zurückschauen, warst du ja ganz spannend unterwegs und ein Reiseziel davon war ja Berlin.
Ja.
Wenn du Salurn mit Berlin vergleichst, wie hart ist Berlin eingeschlagen?
Also, Berlin kann man, glaube ich, mit gar nichts vergleichen. So. Und Salurn kann man auch nicht mit nichts vergleichen.
Kann man auch hart vergleichen, ja.
Berlin war für mich beeindruckend, und da wär's neulich die Eindrücke von einem Bekannten von mir auch gelesen, der glaube ich, 10 Tage nach mir in Berlin war und ich teile das und immer das kommt von seiner Feder mehr als wie von seinem Mund, das hat er geschrieben und das teile ich, weil ich habe genau den gleichen Eindruck gehabt. Berlin hat mich überrascht und überzeugt und fasziniert, weil es nicht als, ich habe es halt nicht als eine Stadt wahrgenommen, sondern einfach aus viele Städte, viele verschiedene Gesichter einer Stadt. Ja, in jedem Viertel, wo ich hinkommen bin, Viertel, also Stadtbezirk oder keine Ahnung, das sind ja, sind ja riesige Konglomerate, ob das jetzt Neukölln ist oder Charlottenburg oder wo immer mehr Wein liefern gegangen sein oder Verkostungen machen gegangen sein. Die haben alle eine eigene Identität. Ja, Kreuzberg oder ja, das ist beeindruckend. Das ist zwar, alle sind in Berlin, aber irgendwie sind es, und alle sind Berliner, aber irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, dass die Stadtteile, dass das jeder für sich ist irgendwo. Und das gibt es halt in, ja genau, das gibt es in Saluden, das hat es aber auch in Bozen nicht gegeben, Felix. Natürlich, es hat Viertel gegeben, aber da war es nicht so, mir ist es nicht so offensichtlich vorkommen. Und das ist schon etwas, was mich beeindruckt hat, dass da einfach Stadtteilidentitäten auch irgendwie wirken und die eine bestimmte Identität auch ausdrücken. Und ja, es ist schon im Grunde genommen eine coole Geschichte. Ich wüsste nicht, ob ich dort leben möchte. Da hat mich zum Beispiel Kopenhagen mehr beeindruckt. Aber einfach vielleicht, weil ich als Privilegierter in der Naturweinszene in extrem coole Orte gelandet bin, wo es wirklich gutes Essen gibt und gute Weine. Aber natürlich, das muss man sich erst einmal dort leisten, wenn man dort lebt. Also das muss man auch dazu sagen. Somit, ich weiß nicht um meine Brieftasche, ob ich da mehr als 4-5 Monate oben überleben wird, bevor mein ganzes Geld fertig ist. Aber Spaß beiseite. Berlin, wenn's mich hinziehen würde, wäre aus intellektueller auf einer intellektuellen Ebene. Natürlich die Berliner, die ich kennengelernt habe, die schon seit langem dort sind, die sagen, genau gleich wie die schon seit langem in Bologna leben oder so, dass Berlin nicht mehr das Berlin ist. Aber das sagen wir alte Menschen halt immer, dass es nicht mehr so ist wie früher. Okay, warum? Weil einfach die Dinge weitergehen. Und ich habe gesagt, okay, ich habe dafür Verständnis, dass ihr das so empfindet. Aber ich war zum ersten Mal dort und für mich war das natürlich eine Offenbarung. Da gibt es wirklich offene Orte. Ich habe den Eindruck gehabt, allein schon von der Kulturorte, die ich da so sehen durfte, dass da noch Orte der Begegnung sein, des politischen Disput, der Konfrontation, also wo man einfach nur redet und nicht nur sich über soziale Netzwerke austauscht. Natürlich, wo die Distanz so enorm groß ist, dass es eigentlich keine nonverbale Kommunikation mehr entsteht, was ja natürlich viel wichtiger ist, als wir die Kommunikation halt wie die Kommunikation an sich, nicht? Wenn man dem gegenübersteht und sieht, wie der mit die Hände fuchtelt oder wie die Tonlage ist, ja. Das ist halt das etwas, ja, das macht halt die Kommunikation aus, auch in einem politischen Disput oder in einem, wenn es um soziale Themen geht oder, keine Ahnung, ich denke jetzt an die Mietpreise, das ist Berlin ganz ein großes Thema zum Beispiel und da wird halt noch viel diskutiert und da wird demonstriert und das ist halt...
Das fällt in Salon gar nicht so auf, oder?
Nein, eben. Und ich meine, es braucht einfach wieder den Raum fürs Zusammenkommen, nicht? Und dort ist er halt wahrscheinlich noch nicht ganz abhanden gekommen, sagen wir es mal so, okay?
Ja, City ist sicher immer was anderes, gerade so ein Ballungszentrum, gell?
Gewaltig, ja. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, ich habe jetzt nicht in die Nacht hineingelebt, in die ärgste Nacht reingelebt, kann man auch vorstellen, dass es halt ein Ort ist, ein Zufluchtsort für ganz viele verlorene Seelen. Das glaube ich, gibt es auch in den Big Cities.
Definitiv,
natürlich,
ja.
Definitiv, ja.
Naja, ist ein Spiegel der Gesellschaft und nur halt auf engen Raum zusammengepfercht.
Oh ja,
definitiv. Aber wie groß ist der Kulturschock, wenn man dann noch eine Woche Berlin wieder zu Hause am Hof aufschlagt und seelenruhig in der Früh mit zwei Menschen aufwacht?
Eigentlich gar nicht so groß. Also was mich betrifft, ich kann das ich kann da zwischen einer Situation und der anderen Situation segelt mein Geist eigentlich recht entspannt hin und her. Natürlich am Anfang in der Big City ist der Geist einmal fürs Erste, ich will nicht sagen überfordert, aber sehr aufmerksam. Ich versuche irgendwie alles zu schlucken, alles zu schmecken und zu schauen, wo sind die Gefahren, wo lauert jetzt der nächste Attentäter. Na, Spaß beiseite. Aber genau, also ich einfach die Dinge einfach anschauen, wo gibt es einen. Ich weiß nicht, ich ertappe mich oft in der Großstadt, vielleicht einmal fürs Erste, die ersten Stunden, ertappe ich mich zu beobachten, wo sind die Missstände von einer großen Stadt, statt mich hingegen auf die coolen Sachen von einer Stadt zu konzentrieren. Und das irgendwann einmal vergeht es und irgendwann einmal schwapp ich dann in den Mood rein, wahrscheinlich von der Stadt. Und gleichzeitig natürlich, weil ich ja mein Umfeld kenne und auch dementsprechend ein bisschen modelliert habe, wenn ich heimkomme, nachher ist es Umstellen, das erfolgt einfach im Sinn, ich komme an und ich bin ankommen. Also es ist, macht vielleicht einen Unterschied, ist nicht zu unterschätzen, die Tatsache, dass ich tendenziell alles mit dem Zug mache. Ich fliege nicht. Und somit wird die Reise für mich auch die Pufferzone, die ich brauche, um zur Big City anzukommen, aber auch von der Big City raus bis nach Hause und nie die Zeit da, mental und geistig in erster Linie, dass der Geist einfach die Zeit hat, mitzukommen. Wenn ich hingegen jetzt von Los Angeles starte und ich bin nach 12 Stunden bei mir da, das ist ja der große Sprung. Ja, also die Geschwindigkeit der Transfer, glaube ich, macht in dem Fall schon einen großen
Unterschied. Man hat viel länger Zeit anzukommen und man bereitet sich ja dementsprechend auf die Ankunft wieder vor, weil es ist ja nicht nur heimkommen und dann Koffer in die Ecke und Füße hoch auf die Couch, sondern es wartet ja auch eine Menge Arbeit zu Hause. Ne? Das ist ja,
es wartet die Familie, es wartet eine Menge Arbeit oder auch nicht, je nachdem, in welchem Zeitraum die Reisen gebucht sein. Aber man kommt einfach nach Hause. Und das ist halt, zumindest was mich betrifft, und ich hoffe, dass das den meisten Leuten, die in unserem Podcast zum Beispiel zuhören, dass die meisten Leute das Gefühl haben, dass es einfach cool ist, nach Hause zu kommen und das Gefühl einfach haben, dass es daheim oder dort, wo man es daheim nennt, einfach am schönsten ist. Das wäre natürlich mein größter Wunsch. Ich habe das Glück. Ja.
Ja, das ist ja jetzt gerade vielleicht nochmal ein Aufruf zu verbildlichen, was ist denn jetzt zurzeit zu Hause los? Was passiert denn jetzt gerade zurzeit? Die Natur bleibt ja nicht stehen. Der Jahrgang 2024 steht schon fast in den Knospen.
Oh ja, Knospen sind schon offen.
Wo sind wir schon?
Ja, ja. Bestimmte Rebsorten, also bestimmte Sorten haben die Knospen schon offen. Also wir starten. Wir sind drinnen.
Also voll im Frühlingswind, beziehungsweise im Austrieb.
Austrieb beginnt jetzt. Also jetzt gehen wir wirklich, jetzt geht es mit der Ernte 2024 los.
Was heißt das für die? Wie entspannt sieht man das? Weil wir sind ja doch ein paar Wochen vielleicht früher wie letztes Jahr, gerade durch diesen milden Winter. Wie entspannt oder unentspannt sieht man das?
Also ich versuche das oft ein bisschen auf mich wirken zu lassen. Wie geht es mir? Wie empfinde ich das? Und ich empfinde es auf zwei Ebenen. Eine ist die Ebene, die für mich losgelöst ist von externen Faktoren. Das heißt, ich schaue einfach die Dinge so an, wie sie sind und denke mir, okay, jetzt ist es einfach, wie es ist. Ich kann ja nichts ändern dran, Felix. Ich kann das jetzt nicht ändern, dass jetzt die Knospe am 27. März aufbricht oder am 12. April. An dem kann ich als Patrick Uccelli, natürlich, ich werde jetzt mein Konsumverhalten verändern, ich werde schauen, meinen CO2-Fußabtritt irgendwie zu minimieren und so weiter. Aber an der Tatsache, ob jetzt die Knospe am 27. März oder am 12. April aufgeht, kann ich jetzt nichts ändern. Okay? Und wenn ich das jetzt von extern, wenn ich da die, 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 einmal das Externe ausklammer, dann kann ich eigentlich ganz gut mit dem abgehen. Irgendwie umgehen. Entschuldigung, nicht abgehen.
Notiert
umgehen.
Man sich das, wann die Knospe aufgeht?
Nein, man notiert sich das nicht. Genau. Und jetzt kommt der externe Faktor. Das könnte sein, ich notiere mal jedes Jahr, wann die Knospe aufgeht. Beziehungsweise, ich schaue es in soziale Netzwerke oder in die Foren oder wo auch immer und wo Austausch, sprich Vergleich stattfindet. Im Moment, wo man die Dinge vergleicht, dann bestehen Wechselwirkungen. Und das heißt, dann fängst du an mit irgendeinem Maßstab, den du dir selber eigentlich zurechtlegst, Dinge zu vergleichen und dort fängt eher eine stressige Situation an. Das heißt, dieses Jahr sind wir 2 Wochen im Voraus im Gegensatz zum letzten Jahr. Aber letztes Jahr waren wir wir waren wieder einmal eine Woche später als wie das Jahr davor und so weiter. Und das ist ein ewiges Hin und Her. Was aber am Ding an sich ja nichts ändert. Warum? Weil es...
Im Keller müssen sie alle die Traum.
Erstens, sie müssen alle in den Keller. Und es ist absolut, wir wollen ja, das ist das Zache, dass wir alle die Unterschiede herausarbeiten möchten und zur Geltung bringen möchten, aber nicht bereit sind zu akzeptieren, dass sie einfach anders starten, die Jahrgänge. Jedes Jahr sind sie anders. Und somit, das ist ein Paradoxon, das ich erlebe, wenn ich mit anderen spreche und die sagen, ja, und jetzt sind wir wieder 2 Wochen früher oder ja, endlich sind wir 2 Wochen später und so weiter. Aber gleichzeitig, alle möchten sie, ja, aber das ist Spiegel des Jahrgangs und so weiter. Okay? Und das ist irgendwie schizophren. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich jetzt damit so...
Ja, voll und ganz, was du meinst.
Weil ich denke mal, oh Leute, entweder wir akzeptieren, dass die Jahrgänge jetzt auch vor allem, dass sie anders sind, weil sie sind anders. Ja.
Ist auch dann bei den Punktebewertungen, da sind sie alle gut.
Genau. Und dann sind wieder die Vergleiche. Und dann müssen wir sie wieder vergleichen. Und dann müssen wir wieder schauen, gibt es einen, der besser war oder einen, der vielleicht wieder weniger gut war und so weiter. Aber das ist alles hausgemacht. Das ist alles nur fucking im Kopf drinnen.
Ja.
Das gibt es in der Wirklichkeit nicht.
Mit dem positiven Faktor, heuer hast du ja nicht so, letztes Jahr haben wir darüber gesprochen, dass der Frühling so trocken war und dass man Angst hat, dass der Sommer ein ewiger Trockensommer wird und dass das Trinkwasser knapp wird und alles austrocknet und Südtirol zur Wüste wird, was ja Gott sei Dank zum Schluss gar nicht so der Fall war, weil der Sommer ja doch sehr regenreich war. Heuer starten wir ja eher entspannt. Wir haben natürlich so ein bisschen weiter vorne, aber wir haben genug Feuchtigkeit gehabt über den Winter, es hat geregnet, die Rebe ist im Saft, oder?
Ja,
die Sonne scheint noch, ist ja immer so ein Faktor, weiß man ja nie, ob sie morgen noch scheint oder wie sie scheint.
Aber wenn die Sonne morgen nicht mehr scheint, dann ist der Wein und die Rebe wirklich
das kleinste Problem. Tomaten setzen, Nachtschattengewächse. Am Ende vom Tag, wie du sagst, jeder Jahrgang ist unterschiedlich und steht für sich. Am Ende vom Tag werden sie reif oder auch nicht reif. Das steht ja Gott sei Dank irgendwo dann in den Sternen oder in den Jahrgangsbewertungen dann irgendwo in irgendwelchen Brockhauses steht es dann.
Aber irgendjemand wird darüber schreiben.
Naja, nimmst du jetzt so, es ist jetzt eine reine persönliche beziehungsweise emotionale Basis, nimmst du es ein bisschen gelassener jetzt mit Ü50 oder sagst, ich sitze immer noch jedes Jahr auf Nadeln und hyped auf jeden Blütenöffner und auf jede.
Nein, gehyped bin ich nicht mehr. Ich brenne nicht mehr. Ich beobachte es einfach als etwas, was einfach geschieht und was einfach parallel zu meiner Entwicklung im Leben geschieht. Ja, und einfach saisonal kehrt einfach eine Knospe auf und irgendwann einmal werden die Platteln abfallen und
die Biene. Okay, aber was steht jetzt so für Arbeit an, die du sagst, auf die freue ich mich so gar nicht. Was ist so die Hassarbeit? Oder
die
Arbeit?
Hassarbeit. Das die Hassarbeit, sein Grünarbeiten, wenn es richtig heiß wird, wenn es um 35, 36, 37 Grad, also ab 30, genau, die Geschichten mag ich dann nicht.
Da spielt der Kreislauf nicht mehr mit die 50, oder?
Da spielt der, wahrscheinlich der Kreislauf nicht mehr mit, aber da spielt auch, nein, ich glaube, das ist auch alles im Kopf. Letztes Jahr zum Beispiel war ich im Stand, ganz seltsam, ich habe mich da jetzt nicht sonderlich drauf konzentriert, aber der Mindset war einfach, Patrick, es ist Sommer, es ist heiß. Und das war
ja,
im Grunde genommen ganz eine easy Übung. Die Übung ist eigentlich darin bestanden, sich einfach nicht selber im Weg zu stehen und zu sagen, jetzt ist es echt warm und es ist echt heiß und das ständig zu unterstreichen und irgendwie in so eine leidende Rolle reinzugehen und einfach sagen, du, wir sind jetzt im Juli, es ist ganz normal, es ist heiß. Natürlich wird es wahrscheinlich unterm Strich im Schnitt 1,5 Grad wärmer sein und. Das sind auch alles andere Argumente, die hinzugezogen werden können. Aber es ist einfach heiß. Wenn es 35 Grad sind, dann ist es heiß, Punkt. Aber
dann ist es heiß, ja.
Dann ist es heiß. Und was sich zum Beispiel letztes Jahr ein bisschen geändert hat, ich habe einfach gesagt, passt, so ist es. Einfach die anfangen die Dinge für das, was sie sind, zu betrachten und in dem Moment, wo man sie für das betrachten kann, wie sie sind, dann akzeptiert man sie und sie wiegen auch im Verhältnis viel weniger. Also wie wenn man sich ständig drüber lamentare ist, wenn man
beschwert.
Sich beklagt und beschwert. Ja. Genau. Ja. Das ist ganz ein anderes Gewicht, das auf einem selber dann drauf lastet, wenn man sich ständig beschwert. Ja.
Also die Gelassenheit kommt in den Jahren und die Akzeptanz kommt auch schleichend. Was sind so Faktoren, die man vielleicht besser nicht akzeptieren sollte oder die man nicht für selbstverständlich nehmen sollte? Was sind so Sachen, wo du sagst, okay, da muss ich mich selber an der Nase nehmen, dass ich es nicht für selbstverständlich nehme?
Das war zum Beispiel letztes Jahr ein bisschen vielleicht der Pflanzenschutz. Pflanzenschutz ist
das
einfach...
Das Biwi dann doch Pflanzenschutz
braucht. Na, Biwi zum Beispiel, ja, dass man Biwi gar nicht behandelt. Das hat uns letztes Jahr gezeigt, dass es vielleicht doch so auch nicht ganz funktioniert. Wir haben einfach Ertragseinbußen gehabt, ja, weil irgendwann einmal knallt es auch bei die Biwi.
Ja.
Und
ein kleiner
Disziplin.
Disclaimer für alle, die jetzt bei Pflanzenschutz immer an Pestizide und Herbizide denken.
Ja.
Hier wird nichts davon verwendet, sondern das ist reine Kupferbehandlung.
Ja, es ist in der Nomenklatur seines Pestizides, sein Pflanzenschutzmittel. Dann geht es darum, die Differenzierung ist, welche Wirkstoffe. Wir verwenden halt im Ökolandbau Wirkstoffe, die nur auf Naturbasis sein und während hingegen traditionellen Landbau werden auch Pflanzenschutzmittel verwendet, die auf synthetischer Basis generiert werden. Aber Pflanzenschutz
das
tendenziell...
Ist ein guter Entschuldigung, dass ich dich so unterbreche, aber das wollte ich eigentlich auch schon ein paar Mal fragen. Hast du eigentlich irgendwo mal so diesen ganzen Demeter und Steiner, Philosophie, Homöopathie, hast du das eigentlich irgendwann mal so richtig verflucht, wo du gesagt hast, ich stehe gerade seit keine Ahnung, 14 Regentagen da drin, Spritzkupfer, stinkt noch faule Eier, das ist alles Kacke. Hat es die Momente
bis
gegeben?
Ne? Bis jetzt nicht. Nein, weil eigentlich, weil ich nicht nur der Überzeugung bin, die Überzeugung allein reicht nicht, es braucht ja Fakten. Und die Fakten sprechen dafür, dass weniger der Wirkstoff, also was sie verwendet, sondern vielmehr der Zeitpunkt im Pflanzenschutz. Also ein super Pflanzenschutzmittel, egal was es ist, ob das jetzt das absolut chemischste der chemischsten Pflanzenschutzmittel ever, im nicht optimalen Zeitpunkt verwendet, nutzt nichts oder nutzt ganz wenig, wie es absolut so Standardprodukt, aber am richtigen Zeitpunkt eingesetzt.
Also
der Zeitpunkt
so wie
macht einen Unterschied.
Wie beim Mensch, Ibuprofen bei Herpes hilft halt nicht.
Genau.
Wobei, weiß ich gar nicht, ob
es
hilft.
Nein, ich weiß es auch, keine Ahnung. Aber der Zeitpunkt überhaupt bei bestimmten Pilzkrankheiten, wo es natürlich eine Infektion gibt und es gibt bestimmte Bedingungen, damit es zu einer Infektion kommt oder nicht. Und natürlich geht's einfach darum, dass man an dem Zeitpunkt mit dem Pflanzenschutzmittel der Wahl, ist noch scheißegal, was verwendet wird. Aber in dem Moment muss es geschützt sein. Wenn man dort nicht geschützt ist, nachher ist es nicht das Pflanzenschutzmittel das Problem. Es ist einfach der Zeitpunkt das Problem. Und aus dem Grund habe ich eigentlich nie nichts verflucht, weil wenn, habe ich gewusst, wenn es einmal einen Fehler, wenn ich mal gemerkt habe, oh, das war jetzt nicht so optimal, okay, dann weiß ich das ganz genau, dass es nicht am Mittel liegt, sondern an der Tatsache, dass ich entweder ein bisschen zu früh war oder ein bisschen zu spät. Und selten ist das Mittel das Maß der Dinge.
Ja.
Und somit habe ich eigentlich den Ökolandbau oder Biodünen oder was auch immer, das habe ich nie verdammt. Ich finde mich nach wie vor, ich liege da in dem Bett, ich bin ganz gut eingebettet und
die Bibel im Rechten.
Mit der Bibel in der Hand, genau.
und die Globally unter dem Kopfkissen. ja, ja. Naja, es ist auch gut, dass es am Ende vom Tag muss es ja das Ergebnis, an dem man wird man ja gemessen und nicht an den Glauben setzen. Und hätte ich dich da jetzt im Traktor sitzen sehen, bei strömenden Regen, in einem rutschigen Bergl drin.
Hammer ja, gemacht. Es gibt Tage, wo es einfach abwaschen ist. Genau, wo man deckt ja ab. Im Öko-Weinbau funktioniert es folgendermaßen. Also der grundlegende Unterschied ist zwischen einem traditionellen Weinbau und einem Ökolandbau, ist, dass im traditionellen Weinbau spritzt du etwas, was in die Pflanze eingeht und von innen nach außen schützt.
Mhm.
Während mir hingegen, kannst du dir vorstellen, im Grunde genommen einen großen Regenmantel drüber zu tun, okay, damit dann die Spore vom Pilz nicht auf die Pflanze raufkommt. Im Grunde genommen geht es nach dem Prinzip. Du deckst sie ab, aber irgendwann einmal, wenn es drauf regnet, beziehungsweise wenn die Pflanze wieder weiter wächst und dann einen Zuwachs hat, das kannst du dir so vorstellen, wenn sich die Frauen oder whatever, okay, wer sich die Haare färbt, okay, und irgendwann einmal wachsen die Haare nach, dann siehst du eigentlich im Punkt, ab wo sie nachgewachsen sind, korrekt?
Ja.
Und das Gleiche passiert bei den Pflanzen. Also du hast abgedeckt und irgendwann einmal wachsen die weiter und nachher hast du praktisch einen ungedeckten Part der Pflanze. Ja?
Mhm.
Und eben, das sind die zwei Momente. Entweder es ist abgewaschen oder es ist einfach nachgewachsen. Und dort geht es, das wieder abzudecken, weil sonst könntest du halt dort eine Infektion haben. Und nach dem Prinzip geht es halt. Ja. Wir müssen halt immer nur abdecken. Abdecken und wenn man nicht brav ist, kurz vor möglichen Infektionen abzudecken, ja, dann kann man eigentlich einige Probleme
kriegen. Dann erwischst du.
Genau, und das, was kann passieren? Das Schlimmste kann passieren, dass du jetzt abgedeckt hast. Dann regnet es, keine Ahnung, 40, 50 Liter. Und das ist so plus minus, so wie wir auftragen, mit denen relativ wenig auftragen. Warum? Weil wir wenig Kilogramm Kupfer pro Hektar verwenden können. Und somit beschließen wir meistens so mit ein paar Kollegen, wir haben relativ geringe Mengen. Warum? Damit wir öfters spritzen können und damit wir trotzdem innerhalb der gesetzlichen vorgegebenen Menge drinnen bleiben. Okay, wir dürfen nicht mehr als so und so viel Kilogramm Kupfer pro Hektar im Jahr verwenden. Und es kann passieren, dass es einfach weiter regnet. Und dann gibt es halt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du wartest, dass es kurz aufhört, weil es kann ja mal eine Woche auch regnen oder drei Tage oder so. Und wenn es abgewaschen ist, ja, dann musst du halt entweder warten, dass es kurz aufhört und aussehen schnell, bevor es wieder anfängt. Und das ist in den 16 Jahren, glaube ich, ein paar Mal passiert, aber nicht mehr als wie drei, sicher nicht, dass man direkt unter den Regen einigert und versucht, es einfach mal kurz zu
entspannen, die Lage.
Ja, einfach zu puffern. Hm. Warum? Weil Kupfer, das agiert im Moment, wo das Plattel nass ist, und das Ion, das Metallion, ist dann aktiv und die Spore, die dort aufs nasse Plattel raufkommt, das wird durch den Kupferion einfach getötet. Okay, das hat mehrere Angriffsflächen und das funktioniert ganz gut. Und somit kann man versuchen, auch unterm Regen einfach einmal reinfahren und mit Kupfer, einfach Leim mit Kupfer, einfach das einmal, ich verwende jetzt einen nicht wirklich orthodoxen Begriff, aber einfach einmal die Oberfläche wieder mal zu desinfizieren. Okay. Aber du hast dann, wenn es aufhört zu regnen, keine Abdeckung. Warum? Weil das natürlich alles dann auf dem Boden landet.
Sprichwort, ja.
Genau. Aber in dem Moment bist du imstande, kurz mal zu desinfizieren, sagen wir es mal so.
Desinfizieren. Desinfizieren. Ja. Desinfizieren, sagen wir es, als haben wir es dreimal falsch gesagt.
Haben wir es dreimal falsch gesagt. Desinfektion, desinfizieren. Passt, okay. Ja. Unsere Hörer werden mir das schon, sonst schreib es einfach in die Kommentare rein, bitte.
Patrick, Hashtag mach desinfizieren.
Einen, genau, ich soll einfach einen Deutschkurs.
In Berlin am besten.
In Berlin, genau. Nein, in Kassel oder in Karlsruhe. Ist ja nicht dort in das beste Deutsch. Ja, so sagen sie Skifahren statt Skifahren.
Ja. Ja. Dann, darauf fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Okay, lass mal so stehen.
Okay, nein, ich schreibe mir jetzt einfach bei der nächsten Goethe-Schule oder wie, was sind das, die Goethe-Kurse? Wie haben die Kurse, die Deutsch-Kurse?
Also dieses, du musst ja aus deiner Boomer-Generation vielleicht nochmal so das Gen-Z-Deutsch lernen mit alter Junge und was auch immer noch alles dazugehört.
Ich sage einfach nicht mehr Mann und Frau, ich sage einfach der Mensch. Fertig.
Der Mensch.
Ja. Der Mensch. Einfach der Mensch. Aber natürlich, der Mensch ist auch
schon wieder, so viel, ist schon falsch, gell?
Scheiße, okay.
Bist schon wieder ins Fettnäpfchen, ins Gender-Fettnäpfchen getreten.
Okay, aber...
Weinwerbende.
Der war ab 50 eigentlich ab und zu ins Gender-Fettnäpfchen treten, gell? Das
kommt höchstwahrscheinlich darauf an, in welcher Stadt du dich befindest.
Ja.
Und in welchem Medium.
Okay.
Aber in Salon
aber ich streng mich an.
Ich
streng mich an, weil ich es verstehe. Ich hab Verständnis dafür. Und
das liegt da wahrscheinlich auch daran, dass du mit der deutschen Sprache nie wirklich was zu tun gehabt hast. Dementsprechend den Unterschied gar nicht so wirklich mitkriegst.
Nein, die Südseite ist jetzt nicht wirklich und da nehme ich ja meine ganze Südtiroler Truppe unten in Schutz. Aber jetzt haben wir so, die deutsche Sprache ist da irgendwie schon irgendwie beim Brenner stehen geblieben.
Ja, auf, sag mal nur, Interpretation.
Sagen wir es mal noch, nicht die Sprache, aber die Grammatik und die Rechtschreibung sind leider umstehen geblieben.
Ja. Das ist definitiv auch irgendwo auch wieder charmant und es lässt dich auf der ganzen Welt als Wiedererkennungswert irgendwo, wenn jemand herrscht, reden, weißt du sofort, wo du den Hin zu tun hast. Ne?
Im Moment, wo du im dritten und vierten Fall nicht auseinanderkennen kannst, dann weißt du, tendenziell kann Südtirol sehr gut in Frage kommen.
Ja. Okay. Ja, Patrick, das Jahr schreitet dahin und wir werden wahrscheinlich noch einige Updates parat halten, was wann, wo, wie wieder zu tun ist. Aber vielleicht, um in die nähere Zukunft zu greifen, was steht in den nächsten Wochen, Tagen
ja, jetzt steht, für die an? Jetzt für uns steht eigentlich alles vorzubereiten. Das heißt da rein von der Ausrüstung. Was mir jetzt die Ausrüstung natürlich ist ganz wichtig. Und die Ausrüstung kann zum Beispiel eben Pflanzenschutzgeräte, also sprich der Spritzpanz zum Beispiel. Schauen, dass der Traktor in Ordnung ist, Öl wechseln, Filter wechseln, dass das noch alles erfolgt.
Winterwaffen runter, oder?
Ja, Winterwaffen vom Traktor runter. Traktor hat einfach nur Reifen fertig. Da gibt es keine Winterreifen. Jetzt bringen wir noch ich mache jetzt mal ein bisschen eine bessere Postation, weil ich das ein bisschen regelmäßiger machen möchte. Ich möchte mal im neuen Gebäude eine Postation, wo wir dynamisieren, Präparate vorbereiten. Ich möchte einfach ein bisschen regelmäßiger mit Präparate unterwegs sein, weil das war jetzt ein bisschen da waren wir nicht so fleißig die letzten Jahre und ich denke, das merke ich mittlerweile. Und somit möchte ich das jetzt wieder an das wieder anknüpfen, an die Arbeit, die wir vorher immer sehr fleißig bewerkstelligt haben und das ich jetzt einfach wieder machen möchte. Jetzt ist okay. Baustelle vorbei und jetzt, natürlich gibt es jetzt personelle Veränderungen im Betrieb, aber vielleicht ist gerade der Moment, dass man das jetzt einfach wieder in die Hand nehmen, auch mit neuen Mitarbeitern, die vielleicht auch motiviert sein und dass sie mir auch im Tagesablauf, im Wochenablauf, im Monatablauf, dass wir jetzt wieder die Tage herausnehmen, wo wir Präparate geben. Das steht an, das werden wir auf jeden Fall machen. Die Weinevorbereitung. Jetzt in einem Monat gehen die ersten 10.000-15.000 Flaschen. 10.000, ja, wir füllen die ersten 10.000, 15.000 Flaschen. Dann Mai, Mitte Mai kommen die nächsten 15.000, 20.000. Und dann ist eigentlich alles schon auf der Flasche. Also mit das wird noch vorbereitet, abziehen, Verschnitte. Wir machen jetzt noch, 1.700 Flaschen Frizzante. Das müssen wir noch auf die Flasche ziehen, also ein Tirage, also mit Zucker und einfach dann nachgären lassen, eine zweite Gärung in der Flasche. Somit die Sachen. Wir bereiten uns einfach vor, damit wir mit den Referenzen, die gerade auch beim Auslaufen sein, einfach mit den neuen Beinen am Start bereit sein im frühen Sommer, im Frühsommer.
Ja, und das ist ja in dem Fall ja auch die Antwort oder die Einleitung auf die Frage, wann die Weinterrasse aufsperrt, um die neuen Jahrgänge trinken zu können bzw. erleben zu dürfen. Wann geht's
also
los?
Also die Weinterrasse, die geht jetzt ab Anfang April startet sie. Natürlich jetzt über Ostern ist nicht das perfekte Osterwetter erwartet. Mein Gott, ist halt so. Schade, aber das kann
man nicht. Das stört ja beim Trinken nicht.
Vielleicht die große Neuigkeit ist, dass wir eben ab dem Jahr haben wir die Weinterrasse eine weitere Möglichkeit. Das heißt, wir werden die Terrasse immer offen haben, aber wenn es schlecht Wetter ist, kann man einfach im geschlossenen Raum unten einfach etwas essen und etwas trinken. Und das ist etwas, was es letztes Jahr noch nicht gegeben hat. Den haben wir jetzt die letzten Woche gerade fertig gemacht. Somit hat es viel Baustelle noch gegeben über den Winter und so. Und das ist halt die große News. Ja, das ist für uns wirklich nochmal ein, hoffentlich sowas wie ein Game Changer, wenn man das so nennen kann. Warum? Weil nachher, das letzte Jahr war halt so, Wochenende mit schlechtem Wetter, Terrasse hat nicht funktioniert, ganz klar, weil es sitzt ja kein Mensch unter dem Regen drinnen, klar, oder?
Ja.
Und jetzt hingegen kann man trotzdem zu uns kommen, egal wie das Wetter ist. Warum? Weil wenn das Wetter schlecht ist, dann geht man halt im geschlossenen Raum. Und das ist ja auch cool. Mei. Ja. Und man hat riesige Fassaden. Ich meine, wenn man solltet ihr unseren Instagram-Kanal folgen, das einzige Medium ist, das wir eigentlich noch betreiben, da kann man es vielleicht eben sehen, in den geschlossenen Raum sind echt coole, riesige Fenster drin und somit sitzt man im Grunde genommen wieder auf der Terrasse, nur man sitzt im Warmen oder im Trockenen. Und das macht halt einen Unterschied, auf das Freimarins. Das ist wirklich etwas, was uns ein bisschen Stabilität und ein bisschen Unabhängigkeit, was die Wetterlage betrifft, garantieren kann. Und das ist schon geil. Also denke
auf jeden Fall. Also hier auch der Appell, schaut euch unbedingt die Weinterrasse vom Patrick an. Es ist nicht nur ein Treffpunkt für gute Weine, sondern auch ein absoluter Instagram-Selfie-Spot mittlerweile.
Ja, allerdings.
Wo man nicht nur sich, sondern auch das ganze Südtiroler Unterland im Blick hat. Und ich weiß nicht, das Schild mit oben ohne ist verboten, hast du nicht aufgehängt. Also.
Du, für mich stört es nicht.
Fühlt euch frei. Natürlich reine fiktive Show hier. Schaut unbedingt auf der Weinterrasse vorbei. Während der Patrick Präparate anrührt, könnt ihr gute Weine verkosten. Und hier auch gleichzeitig der Appell, nehmt sie weniger Präparate, trinkt sie mehr guten Wein.
Oder ich kümmere mich um die Präparate und um den Wein. Trinken.
Genau, lasst die Präparate beim Winzer und kümmert euch lieber um den guten Wein.
Genau.
So Leute, macht euch was Gutes auf. Wir hören uns nächsten Montag. Bis dahin, ciao und cheers.
Cheers.